Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Folgenden hört ihr ein Gespräch, das im Rahmen des Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen im September 2020 auf Kampnagel in Hamburg geführt wurde. Das Thema dieser Veranstaltung lautete Koronäische Zeiten über Zustände, Strategien und Körper in der Krise. Lizenz Nummer 7 der Mobilen Akademie Berlin. 74 ExpertInnen aus Theorie, Wissenschaft und Praxis haben dort ihr Wissen, ihre Geschichten und ihre Erfahrungen mit dem Publikum geteilt. Und zwar in intimen, aber pandemiegerechten 1:1 Gesprächen. Viel Spaß beim Zuhören und liebe Grüße, dein Kampnagel.
Thank you. Ja, total witzig, ne?
Wenn noch jemand kommt.
Was? Ja, ich fand's, ja, ja. Auch mit den anderen Leuten, ne? Was? Ja, ja. Nee, das stimmt. Also jetzt ist ja auch schon ganz schön spät, ne? Also sind eigentlich noch ganz einige frei. So. Ja, genau. Das können wir auch machen. Ja, aber... Also.
Ich wollte schon gestern zu dir.
Ach, wie cool. Heute ist es soweit.
Ja, wie schön.
Ja, ich hatte das Gefühl, saßt du nicht gestern? Dann, nee, vielleicht warst du das gar nicht.
Bei wem?
Bei meinem Kollegen, nee.
Dirk Zimmermann?
Ja.
Doch, war ich.
Das warst du, ne?
Ja.
Deswegen, ich wollte gerade sagen, weil das war ja hier...
Ach so.
Genau, ja. Deswegen, irgendwie hatte ich mich an deine Frisur und deine Brille erinnert.
Ah ja, witzig. Genau. Gestern hatte ich gar keine Brille, aber...
Okay, gut, die Brille ist auch so durchsichtig, dass... Also zumindest in die Frisur. Okay, wie auch immer.
Ja, aber ist doch schön.
Es war wild-gassig.
Oh,
ich drehe mal ein ganz kleines bisschen runter. Ja,
ja, finde ich sehr gut. Das ist ein bisschen laut.
Schön laut, ja. So, nicht, dass wir nachher taub sind.
Nee, das so. Aber es funktioniert super mit den Dingern.
Ja, oder? Ich war auch gestern so geflasht.
Weil so versteht man sich nicht.
Gar nicht.
Und mit den Dingern echt sehr gut.
Total. Ja, ich hatte gestern eine Gesprächspartnerin, die hatte erst das andere, also die hatte erst noch gar nicht, also ne, hatte erst das vom Radio sozusagen benutzt und meinte auch so, sie versteht mich gar nicht.
Ach, sie
und
hat es vertauscht?
Ja, ja, sie hat es einfach, ja, einfach dachte so, sie nimmt einfach das Gleiche sozusagen.
Ach, witzig, okay.
Und das war dann wirklich so, oh, okay, alles klar, ja. So, aber wer bist du denn eigentlich?
Alicia.
Alicia, das freut dich, ich bin Gesche.
Hallo Gesche.
Hallo.
Ja, natürlich, ich habe mich jetzt gestern mit Dirk unterhalten und jetzt gerade auch mit einer Epidemiologin. Die hat mir kurz auch was über die Verknüpfung zwischen Mensch und Tier bei der Virusübertragung, oder haben wir uns kurz unterhalten. Mhm. Aber bei dir steht ja Wald in der Überschrift.
Richtig.
Dann kannst du noch ein bisschen leiser machen.
Ja, klar. Sonst, ich weiß auch gar nicht genau, vielleicht muss ich auch einfach deins so ein bisschen runterdrehen.
Ja.
Wird es jetzt besser?
Jetzt höre ich gar nichts mehr.
Ah, okay, dann vielleicht war das...
Aber vielleicht war das ganz gut so. So?
So?
Hörst du mich denn gut? Oder
ich höre dich
mich...
super.
Ach so. Kannst du noch ein bisschen wieder hochdrehen?
Ja.
Meins?
Auf jeden Fall.
Ja, so
Fall.
Ist super.
Okay.
Glaube ich.
Ja, das ist, ich finde, dafür ist eine halbe Stunde doch lang, dass man irgendwie nichts oder zu viel hört.
Das stimmt. Sehr gut.
Ja. Genau.
Genau, bei dir steht ja Wald drüber. Und ich fand es sehr, sehr, sehr spannend, als ich vor einiger Zeit dann irgendwann mitbekommen habe, durch Waldrodung werden Lebensräume weggenommen und dadurch kommen Viren zu uns, weil die Tiere dadurch in näheren Kontakt mit uns kommen.
Ja.
Aber genau, mehr weiß ich eigentlich nicht. Oder ja, vielleicht kannst du da irgendwo ansetzen.
Sehr gerne. Genau. Also tatsächlich ist das auch wirklich was, was, glaube ich, einfach viele Leute wahrscheinlich immer noch nicht wissen, ne? Dass die Ausbreitung von Pandemien und vor allem eben von Zoonosen, also die ja von Tieren übertragen werden, dass das tatsächlich einen ganz, ganz großen Zusammenhang...
Das Wort kenne ich zum Beispiel nicht.
Ah, okay. Das heißt Zoonosen.
Mhm.
Also, ne?
Und was sind Zoonosen?
Das sind Krankheiten, die von Tieren übertragen werden.
Ah.
Genau.
Ah, okay.
Also wirklich so diese Schweine... Grippe. Pest, Grippe,
BSE
genau.
BSE auch? Oder?
Genau, Ebola, MERS. Also es gibt total viele zoonotische Krankheiten und manche, also die meisten haben, ne, waren für uns überhaupt noch in keinster Weise so präsent. Oder Zika-Virus kennt man ja auch.
Ja.
Ne, ist in Brasilien ganz so großes Problem.
Stimmt, es sind diese Kinder, die so... Was haben die nochmal? Die sind, haben so dicke Köpfe oder
die Erreger, so? Die Erreger gehen auf die Gehirne von den Kindern.
Aber ich habe neulich eine Doku gesehen, glaube ich. Ich habe noch nie vorher von der Krankheit gehört gehabt, ja.
Genau, also ne, deswegen, ich glaube, vielfach sind diese ganzen Erreger, also A, kennen wir die gar nicht, B, kommen die in unserer Lebensrealität halt gar nicht vor. Ne, weil die manchmal auf einen Kontinent irgendwie beschränkt bleiben.
Ah, ja, ja.
Ne, das ist jetzt ja einfach anders. Ne? Das ist einfach wirklich eine weltweite Pandemie, wo eigentlich kein Kontinent verschont ist.
Ja.
Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Aussagen zur Antarktis treffen kann, aber, aber ja, you know what I mean.
Ja.
Ne, deswegen ist es, glaube ich, einfach, dass trotzdem viele Menschen das einfach überhaupt noch nicht diesen Zusammenhang so sehen, weil man irgendwie immer denkt, ja, das kommt von meinem Nachbarn oder so oder von dem Typen in der Kneipe, aber wo die und das ist ja auch noch nicht wirklich final erforscht, woher das Virus wirklich kommt, von welchem Tier, weil das ist ja selten.
Du meinst jetzt das Coronavirus?
Genau, genau. Ja. Also vielfach werden diese zoonotischen Krankheiten halt von Fledertieren, also Fledermäusen oder auch von Flughunden übertragen.
Was sind denn Flughunde?
Das sind auch, also das
sind das Hunde?
Fledertiere, ja. Ich würde sagen, so grob in die Richtung Fledermaus ist aber
okay.
Einfach ist was anderes. Genau. Aber auf jeden Fall Tiere mit Flügeln,
ja, okay.
Genau, die keine Vögel sind. Da ist jetzt, das wird auch vermutet, auch jetzt bei Covid-19. Und zum Beispiel, was auch als Wirtstier sozusagen da im Fokus steht, ist halt das Pangolin. Das ist ein Schuppentier.
Stimmt, das habe ich gestern zum ersten Mal gehört. Okay.
Genau, weil häufig ist es ja so, oder eigentlich meistens, wie gesagt, ich bin jetzt auch keine Virologin, aber dass tatsächlich das Virus ja nicht, das springt ja nicht direkt von der Fledermaus auf uns wieder, sondern es geht halt häufig durch Wirtstiere, ne, wie Schweine oder jetzt in diesem Fall vielleicht dann auch wirklich das Pangolin.
Aber wie kommt denn die Fledermaus, also warum die Fledermaus und wie kommt dann, oder weißt du das, wie kommt dann das in dieses Pangolin und ist ja doch ein seltenes Tier?
Naja, also das Pangolin ist das meistgehandelste Wildtier.
In
weltweit, also sozusagen, ne, eigentlich ist der Handel mit Pangolinen seit 2017 verboten, ist aber trotzdem das Tier, was am meisten
weil
illegal
gehandelt
wird. Weil
es ein seltenes Tier ist.
Jein, also so selten kann es nicht sein, dann wird es nicht so
ja,
viel
okay.
gehandelt. Aber tatsächlich ist es... Es ist ja auch in asiatischen Ländern häufig, ne, werden ja einfach Tiere für bestimmte, als Arzneimittel oder auch ne, teilweise für Speisen und so weiter gehandelt. Und ich glaube, beim Pangolin ist es tatsächlich Arzneimittelgründe oder sozusagen gesundheitliche Gründe. Und also am Ende des Tages läuft ja wirklich die Übertragung dann einfach durch so eine Kette. Also ne, Fledermaus kommt in irgendeiner Weise in Berührung mit Pangolin. Pangolin trägt das Virus dann in sich und ist vielleicht dadurch auch jetzt überhaupt nicht weiter gestört. Ich als Wildtierhändler komme dann mit dem Pangolin irgendwie in Berührung. Das Pangolin hustet mich an, also ganz platt.
Yeah.
Und so nehme ich das Virus dann wiederum auf.
Yeah.
So, ne? Also es sind halt wirklich so Übertragungsketten. Und tatsächlich ist die Zerstörung von Ökosystemen der größte einzelne Faktor für diese Ausbreitung von Pandemien. Also man hat wirklich mit 31% ist quasi, das versteckt sich so ein bisschen unter diesem sehr blumig klingenden Wort Landnutzungsänderung. Dahinter steht halt zumeist die Zerstörung von tropischen Regenwäldern. Also weil die meisten dieser Krankheiten kommen tatsächlich auch aus den Tropen. Und das ist auch nicht super überraschend, weil die Tropen ja, also gerade die tropischen Regenwälder sind ja die artenreichsten Landlebensräume.
Wieso sagt man Landlebens?
Also weil man dann, wenn man das jetzt wieder mit dem Meer vergleicht, dann muss man wieder mit Korallenriffen und so weiter, dann da gibt es immer so ein bisschen so ein Battle zwischen Land und Meer.
Jetzt verstehe ich.
Genau.
Auf was es bezieht, okay.
Genau, also bezieht sich tatsächlich einfach auf Landmasse. Mhm. Genau, und die tropischen Regenwälder sind einfach die artenreichsten Lebensräume.
Und da kursieren dann Dinge, die, also da kursiert sehr viel, und wenn wir näher mit dem zusammenkommen, dann, also das
genau.
So.
Also ne, Fledermäuse tragen zum Beispiel, die haben ja total viele Viren in sich.
Weil die so alte Tierart ist oder so?
Ehrlicherweise, das weiß ich tatsächlich gar nicht, warum die so virenreich sind. Wir haben ja auch total, also ich habe vorhin gelernt bei einem anderen Talk, wo ich zugehört habe, dass wir als erwachsene Person 2 Kilo Viren in uns tragen.
Ah ja, stimmt. Auch so ganz viele Milben natürlich und alles mögliche, oder das ist ja natürlich was anderes.
Das ist genau, das ist nochmal was anderes. Aber das tatsächlich, also das ist ja erstmal nicht schlimm, wenn man sich irgendwie an die gewöhnt hat. Und auch die Fledermäuse, denen sind die Viren ja erstmal total egal. Mhm. Die leben ja mit diesen Viren, das macht die ja nicht krank, ne? Deswegen für unterschiedliche, ist ja auch, wenn wir auch bei Menschen, ne? Manche Leute sterben an der Grippe, andere merken das fast gar nicht, ne?
Also, weißt du das, warum, jetzt werde ich so medizinisch,
oh Gott, das ist jetzt nicht mein Fach gewesen.
Alles gut. Nee, aber warum, dass dann die Fledermaus nicht krank macht, aber uns? Oder das ist dann ein anderer Körper eben, der dann das dann andocken kann?
Genau, also das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, das ist ja tatsächlich, das ist einfach für unterschiedliche Organismen, sind unterschiedliche Sachen problematisch.
Ja, ja,
so,
okay,
ne? Manche Sachen, die wahrscheinlich im Laufe der, und das vermute ich jetzt, ich, wie gesagt, ich bin, da, das ist nicht mein Schwerpunkt, aber das hat wahrscheinlich im Laufe der Evolution, haben die sich einfach an alles Mögliche an Viren angepasst, leben mit diesen Viren, so wie wir mit unseren Viren leben.
Ja.
Und genau, erst wenn es tatsächlich zu Kontakt kommt und zu der Ausbreitung von Viren, checken wir überhaupt, dass diese Viren, und das ist jetzt ja nur ein Virus, ne? Wir wissen ja überhaupt nicht, was da sonst noch bei Fledermäusen schlummert. Und was ich tatsächlich total krass finde und auch einfach so eine super schlimme Schlussfolgerung teilweise in der Logik, dass ja, also gerade wenn in bestimmten Regionen, wenn da Krankheiten ausgebrochen werden sind, dass die Leute da hingehen und da Affen erschlagen und also ne, dass wirklich einfach die Tiere dafür bestraft werden.
Echt?
Dass sie diese Krankheiten, also die können ja nichts dafür, dass ihr Lebensraum zerstört wird. Und das ist tatsächlich leider häufig so ein bisschen die Logik. Dann müssen wir einfach dafür sorgen, dass die Natur, also dass die Tiere einfach ausgerottet werden. Dann können sie uns ja nicht mehr gefährden. Mhm. Ne? Und das ist, finde ich, und das ist für mich so eine der Quintessenzen, dass wir einfach mittlerweile als Menschen so voll entkoppelt sind von der Natur, dass wir uns gar nicht als Teil von einem superkomplexen, überhaupt nicht von uns in Ansätzen verstandenen globalen Ökosystem und Netzwerk verstehen, wo je besser das Ganze in Balance ist, desto besser geht es auch halt uns. Ne? Und wir sägen halt einfach an dem Ast, auf dem wir sitzen, indem wir immer mehr Natur zerstören, immer mehr sozusagen die Konditionen.
Und das als unser Feind sehen, sozusagen.
Ne? Ja. Und das ist, also ich glaube, früher hat uns das halt das Überleben gesichert, ne? Weil damals hatten wir einfach nicht die Technologie, da war das Ich gegen Bär oder Ich gegen irgendein anderes Raubtier. Mhm. Und damals, glaube ich, ich weiß nicht, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Spekulation, aber ich glaube, damals haben wir einfach diese Haltung entwickelt, das ist erstmal gruselig und wir müssen das irgendwie bekämpfen. Und da, finde ich, können wir halt super viel lernen von indigenen Menschen, die einfach wirklich im Kontakt sind mit dem Umfeld und die einfach das ganz selbstverständlich begreifen, das Wildschwein, der Fluss, die Luft, der Wind, in gewisser Weise wird es ein bisschen als Teil von sich auch begriffen, weil man einfach weiß, man ist auf alles, das ist man angewiesen. So, ne? Und wir sind halt so ein bisschen drauf in unseren entwickelten Gesellschaften, dass wir sagen, nee, alles, was wir brauchen, kriegen wir irgendwie im Supermarkt und leben hier so in unseren
Blase.
Ja, in unserer Blase. So, ne? Und die Menschen wissen, glaube ich, auch einfach, also ne, auch wenn man jetzt hier zum Beispiel, was sich spazieren geht oder so, Leute wissen, glaube ich, gar nicht mehr, welche Pflanzen kann ich eigentlich essen. Ne? Auch so Wissen über Heilpflanzen und so, das ist, glaube ich, in unseren Gesellschaften, klar, das schlummert teilweise noch. Aber ich finde, das ist so schade, dass das so verloren gegangen ist. Ne? Und wir einfach so, glaube ich, wirklich unsere Beziehung zur Natur überdenken müssen, dass wir einfach wieder Frieden mit Natur schließen. Ne? Und einfach das Gefühl haben, hey, die will uns ja gar nichts. Ne? Wir sind im Endeffekt alle irgendwie, wir sitzen ja tatsächlich alle in einem Boot. Ne? Und das finde ich so, das glaube ich einfach, oder finde ich einfach was ich einfach denke, das möchte ich einfach gerne mit Menschen auch gerne mitgeben, dass wir tatsächlich einfach auch Natur als was begreifen, wovon wir Teil sind und was wir nicht als Warenlager begreifen, wo wir einfach beliebig alles rausnehmen und irgendwie so denken, Tiere nur für unseren Nutzen. Wasser, sauberes Wasser nur für unseren Sub nutzen, können wir irgendwie vergiften, so wie es uns beliebt. Ne? Und das, weil am Ende des Tages, glaube ich, können wir nur so auch tatsächlich als Menschheit ein lebenswertes Leben führen, wenn wir so wirklich uns wieder so in Balance bringen mit dem Planeten.
Ja, ja, ich habe gerade gedacht, wenn du jetzt sagst, indigene Völker, die im Wald leben und dann... Aber ist es wahrscheinlich so, also ich bin irgendwie Stadtbewohner und jetzt kommt der Wald zu mir, weil... Nee, jetzt kommen die Viren zu mir, weil der Wald gerodet ist und die Tiere mir auf die Pelle rücken sozusagen. Mhm. Oder ich den Tieren oder so. Mhm. Ich den Tieren eher natürlich. Mhm. Und dann clashen zwei Welten aufeinander, die sich nicht kennen. Mhm. Und dadurch gibt es diese Übertragungen und ich bin... ein guter Wirt für Viren oder so. Mhm. Und wenn ich jetzt, und bei indigenen Völkern, die sowieso im Wald leben, die sind das natürlich gewöhnt. Also da herrscht ja dieser Austausch so permanent, dass da nichts Fremdes aufeinander stößt.
Ja, aber auch nur, wenn es sozusagen in ihrem Umfeld, ne? Weil zum Beispiel die indigenen Völker jetzt sind total krass bedroht durch das Covid-19-Virus, weil sie die einfach das darauf... Genau. Ne? Und auch in der Vergangenheit sind ja schon ganz indigene Völker ausgestorben, durch Grippe und so weiter. Und deswegen, also klar, in ihrem Umfeld, ne, so wie alle, wir haben ja alle irgendwie unser Umfeld, in dem wir uns wohlfühlen und wo es irgendwie harmoniert. Und ne, da zum Beispiel in Brasilien, womit ich mich ja auch viel beschäftige, da wird einfach das Virus eingeschleppt ne, durch illegale Holzfäller, illegale Goldgräber, die halt einfach in die Gebiete von Indigenen eindringen, das Land kaputt machen und auch das Virus mit einschleppen. Und das ist für die Indigenen super gefährlich. Die haben zum Beispiel eine doppelte hohe Sterblichkeitsrate als der Rest der brasilianischen Bevölkerung.
Weil sie an weniger Virenvielfalt gewöhnt sind, sowas?
Ja, oder? Tatsächlich. Ne? Das Immunsystem ist einfach auf solche Viren nicht eingestellt. Ne?
Ah ja, verstehe.
Und deswegen sind die einfach besonders anfällig. Und genau, und wir sind da, glaube ich, teilweise schon so ein bisschen... abgehärtete, aber das kommt ja auch drauf an. Ne? Also ich meine, ich finde jetzt auch gerade Corona hat ja gezeigt, dass es irgendwie jeden treffen kann. Ne? Also ich meine, klar, Ältere und Kranke sind natürlich deutlich gefährdeter.
Aber es gab auch Junge.
Ja, ne? Das fand ich auch immer, dass diese Beispiele, dass einfach auch junge, sportliche, gesunde Menschen irgendwie doch echt krass betroffen worden sind.
Ja, das stimmt. Ja. Und was ist denn deine Arbeit?
Genau, ich bin ja quasi Waldcampaignerin bei Greenpeace und also mein Job ist es quasi... mit dafür zu sorgen, dass mehr Wälder global geschützt werden und auch besser behandelt werden. Und genau in dem Kontext haben wir uns natürlich jetzt auch seit Ausbruch der Pandemie auch gerade mit Zoonosen, also mit Zoonosen.
Jetzt, ja, ich verstehe es jetzt, das verstehe ich.
Aber deswegen ist es lustig, ne? Das ist halt wirklich so ein, ich hatte mich da vorher auch gar nicht mit beschäftigt, weil das halt einfach auch lange jetzt gar nicht so präsent war, ne? Und genau, dass man einfach noch mehr darauf hinwirkt, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir die Umwelt schützen, nicht nur um der Umwelt selbst willen, was, finde ich, auch schon Berechtigung grundsätzlich genug ist, aber halt tatsächlich auch einfach, weil es auch Gesundheitsschutz ist, ne? Und wir uns durch...
Ja, das ist ein Interesse, also, ja.
Ja, ja, das ist lustig, ne? Weil man denkt erstmal, okay, wir brauchen Impfstoff und so, aber das ist halt immer nur so Symptombekämpfung. Eigentlich müssen wir halt endlich mal an die Ursachen ran, ne? Und das ist wirklich einfach Naturzerstörung gefährdet uns. Punkt. So, ne?
Ja, das ist... Ja, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis.
Das freut mich.
Ja, und kannst du, also wenn du auch sagst, du bist jetzt gerade vor allem beschäftigt oder konzentriert auf Brasilien. Mhm. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen, aber da ist es doch jetzt gerade eigentlich sehr schlimm, oder? Also gerade unter der Bolsonaro-Regierung. Mhm. Aber was passiert denn dann gerade oder was kann man dagegen tun? Oder was tut ihr dagegen?
Genau, ja, also was wir tatsächlich konkret tun, es gibt natürlich unterschiedliche Ansatzpunkte, aber gerade eigentlich der größte quasi politische Hebel, weil wir ja auch gucken müssen, was können wir eigentlich von Deutschland tun?
Ja,
ne?
Ja.
Weil also, wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen in Brasilien und die Situation ist ohnehin einfach wahnsinnig schwierig.
Wie,
ne?
Wie ist sie denn jetzt gerade? Also weil irgendwie hatte ich den Eindruck, da wird einfach ohne, also gab es nicht vorher auch Abkommen und geschützte Regionen und... Und ist das jetzt aufgehoben worden oder was ist jetzt eigentlich gerade die Entwicklung?
Mhm.
Und auch solche Sachen, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass sogar, naja, aber das kann ja eigentlich nicht sein, dass legal ist, Leute, die sich wehren oder dass das jetzt praktiziert wird, indigene Völker, die sich wehren, auch zu erschießen oder da solche Sachen passieren?
Also legal ist es nicht, nee, aber man muss leider sagen, dass wirklich große, also Brasilien ist einfach ein Riesenland, ja, ne, und in vielen Regionen, also gerade wirklich so in Amazonien herrscht einfach so ein bisschen so Wildwest-Atmosphäre, mhm, ne, wo es einfach, ja, also ich habe selbst einen Kollegen, der dabei war, wie jemand erschossen wurde, einfach nur, weil er irgendwie den Mund aufgemacht hat und sich quasi den Holzfällern entgegengestellt hat. Und da hat man wirklich einfach echt super krasse Verhältnisse. Also es war halt vorher so, die Vorgängerregierungen waren jetzt auch nicht die größten Umweltfreunde, aber es ist trotzdem gelungen, durch verschiedene Programme, aber auch zum Beispiel durch Stärkung wirklich von Umweltbehörden, auch von der indigenen Behörde, zumindest eine Situation zu schaffen, wo es die Zerstörung eingedämmt wurde und es wurden auch immer mehr indigene Gebiete demarkiert, also wirklich sozusagen legal anerkannt, was dann nochmal es leichter macht, das Gebiet sozusagen auch zu schützen, zu verteidigen, ja, auch. Und das ist komplett eingestellt worden und auch die Umweltbehörden sind jetzt unter der Regierung super geschwächt worden. Denen wird einfach das Budget gekürzt. Leute, die einfach ihre Arbeit machen und zum Beispiel illegalen Holzeinschlag zur Anzeige bringen, werden entlassen. Also es ist eine total krasse Situation. Ne? Vorher hatten wir auch als Umweltverbände einen Dialog mit der Regierung. Ja. Ne? Wir waren häufig unterschiedlicher Meinung, aber grundsätzlich war es eine Situation, wo man
sie unterhalten, ja, und Regeln festlegen konnte oder...
Zumindest, also auf dem Papier sind die Gesetze in Brasilien gar nicht so schlecht, sind auch immer noch nicht so schlecht, ne? Weil das gar nicht so leicht ist. Also es gibt zwar eine ganze Liste von Gesetzesvorhaben, die jetzt auch die Regierung durchdrücken will, um die Gesetze aufzuweichen, um Schutzgebiete abzuschaffen, um Gebiete umzuwandeln in eine andere Nutzung, wo dann zum Beispiel gesagt wird, ach ja, es ist zwar ein indigenes Gebiet, aber ihr könnt ja trotzdem auch Gold schürfen oder Soja anbauen, was natürlich die Gebiete zerstört.
Ja.
Also da ist, da muss man wirklich sagen, es ist wirklich aus Sicht von Umwelt und Menschenrecht, ist es echt eine Katastrophe. Ne? Also das ist extrem schwierig geworden und vorher war es schon nicht leicht, aber jetzt ist es echt schwierig, sehr, sehr schwierig. Und deswegen gucken wir natürlich auch, was können wir von Deutschland aus machen, weil die EU ist natürlich einfach ein wichtiger Handelspartner. Und auch wenn Bolsonaro immer lästert über Merkel und Macron und sagt, ja, wir brauchen euer Geld nicht und so weiter, ist natürlich trotzdem nach China oder zusammen mit China ist die EU einfach ein ganz, ganz wichtiger Markt. Mhm. Ne? Und deswegen setzen wir gerade an einem Punkt an, wo es darum geht, ein Handelsabkommen zu schließen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten, also wo Brasilien zugehört, Argentinien, Uruguay und Paraguay.
Ah.
Und da geht es im Endeffekt...
Argentinien, Uruguay, Paraguay und?
Brasilien,
ja.
Genau. Und das wird schon seit 1999 verhandelt. Es ist so voll das bekloppte Abkommen, weil es eigentlich darum geht, noch mehr den Handel mit Produkten zu erleichtern, die eigentlich die Klimakrise vorantreiben, die Artensterben vorantreiben, also mehr Pestizide, noch mehr Agrargüter, also mehr Produktion von Rindfleisch. Also es geht halt im Endeffekt darum, um Zollsenkung, also um Handelsbeschränkungen quasi zu erleichtern. Ne? Mhm. Der Deal wird häufig auch bezeichnet als Cars against Cows, also Autos gegen Kühe, weil die deutschen Autobauer oder europäischen zu vergünstigten Zollbedingungen dann Autos exportieren können. Das heißt, wir geben denen unsere dreckigen Verbrenner, kriegen im Gegenzug halt Rindfleisch und Zuckerrohr und alles Mögliche, was halt in Monokulturen angebaut wird. Und das ist halt einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und das ist gerade so der zentrale Hebel, wo einfach klar ist, die Agrarindustrie in Brasilien will diesen Deal halt unbedingt. Und Bolsonaro hält natürlich auch daran fest und Deutschland auch. Es gibt zum Glück schon auch in Europa kritischere Stimmen, die sagen, okay, können wir gerade mit dieser Regierung echt keinen Deal abschließen. Die würde ja noch quasi die Politik noch belohnen. Ne?
Ja.
Es ist nicht nur tolerieren, sondern es ist auch noch so, Ihr tretet Menschen- und Umweltschutz, Menschenrecht und Umweltschutz mit Füßen? Gerne, bitte, hier, dieser Handelsdeal. Und man muss auch wirklich einfach sagen, eigentlich ist der Deal auch für Europa viel besser als für die Mercosur-Staaten, weil es vor allem, also es geht auch ganz stark darum, dass wir den Industrieprodukte verkaufen und wir kriegen sozusagen billige Rohstoffe, um unsere Industrien am Laufen zu halten. Das ist so ein bisschen dieses neokoloniale, ihr seid die Rohstofflieferanten, wir sind die entwickelten Industriegüter. Verkäufer und das ist halt einfach keine Handelspolitik, die in irgendeiner Weise zeitgemäß ist.
Ja.
Und das ist gerade unser aktuelles Ziel, diesen Deal zu verhindern, weil der einfach noch mehr Öl ins Feuer gießen würde, weil genau durch solche Produkte werden noch mehr Ökosysteme zerstört und das kannst du eigentlich echt nicht bringen. Ne? Und,
aber ist es eine Seltenheit, diese Art von Handelsstruktur?
Nee.
Weil es ist doch eigentlich, ist es nicht genau das, was auch mit afrikanischen Ländern passiert
genau.
und was genau diese Weiterführung einer kolonialen Struktur. Ist es das, was damit gemeint ist, oder? Eigentlich?
Ja, total. Und genau, mit Afrika, also es, ne, geht auch, die EU ist gerade, ich weiß gar nicht, in wie vielen 20 Verhandlungen aktuell mit anderen Ländern über Handelsabkommen. Mhm. Und das Ding ist, grundsätzlich, auch Greenpeace ist nicht gegen Handel, ne? Aber es muss halt nach Prinzipien ablaufen, die transparent sind. Zum Beispiel diese ganzen Abkommen sind mega intransparent. Mhm, ne? Die sind, also teilweise sind die Texte, werden die erst veröffentlichen, wenn das Abkommen geschlossen wurde.
Ja, okay, krass.
Ne? Keine Beteiligung der Zivilgesellschaft, keine Beteiligung der Leute vor Ort und halt vor allem, wenn häufig einfach Sektoren begünstigt, die, wo man einfach sagt, da müsste man eher drüber nachdenken, wie man das
verhindert.
Ja, genau, also wirklich, ne? Das ist halt echt krass. Ja. Und diese Handelspolitik ist auch was, wo wir sagen, jetzt hat die EU gerade so einen Prozess angestoßen, wo sie sagen, wir wollen die Handelspolitik reformieren. Und natürlich aus unserer Sicht würde das bedeuten, radikale 180-Grad-Wendung hin zu einer wirklich einer Handelspolitik, die einfach Menschen in den Mittelpunkt stellt, den Gesundheit des Planeten in den Mittelpunkt stellt und halt einfach nicht Konzernprofite, was halt aktuell
meinst so der du das, Fall ist. Meinst du, das funktioniert, weil da hängen ja super viele wirtschaftliche Interessen dran?
Ja.
Und also ich habe neulich mit woher kam er? Togo, aber oder hat sehr viel auch im Senegal gelebt und hat gesagt, er glaubt nicht daran, dass sich das ändern wird. Weil ja. Mhm. Wie würdest du sagen, Globalisierung generell, also würdest du sagen, Globalisierung ist jetzt nicht, kann man nicht sagen, es ist schlecht oder soll, ist ein Prozess, den man verurteilen muss generell, sondern es geht eben ums Wie, oder?
Ja, und es geht aber trotzdem schon auch darum, also es geht ja auch wirklich um Resilienz. Und sagt dir der Begriff was?
Ja.
Widerstandsfähigkeit. Wir haben einfach jetzt gemerkt durch Corona, wie anfällig unser globalisiertes System ist, ne? Mit Waren und Lieferketten, die halt einfach komplett zusammenbrechen, wo man einfach wirklich merkt, hey, ist das vielleicht wirklich so schlau, irgendwie auf ein Land zu setzen als Lieferant für alles Mögliche, ne? Zum Beispiel, ich meine, China ist ja in vielerlei Hinsicht wirklich da einfach total krass führend und muss man manche Produkte wirklich auch rund um den Globus schippern. Das ist ja eigentlich auch total crazy, ne? Dass du zum Beispiel aus Südamerika Rindfleisch importierst. Ich meine, wir haben hier ja auch Rinder.
Ja, ne? Also, aber warum? Also weil es billiger ist, offenbar.
Ja, aus irgendeinem Grund. Und also ich glaube, wir müssen einfach die Rahmenbedingungen so ändern, dass es wieder eine mehr Wertschätzung auch gibt für auch die Menschen, die auch Sachen produzieren. Ne? Weil wenn du heute irgendwie durch den Supermarkt gehst oder durch einen Klamottenladen, das ist ja, das sind ja einfach Produkte, wo man einfach weiß, oder wenn man sich zumindest ein bisschen damit beschäftigt, einfach weiß, okay, das T-Shirt kostet 3 €. Wahrscheinlich hat die Person keinen fairen Lohn bekommen, die das genäht hat. Ne? Oder das Schnitzel kostet, keine Ahnung, wie teuer so ein Schnitzel ist. Ich esse ja keins, aber also auf jeden Fall viel zu billig.
Teilweise, wenn man, also das ist ja schon eklig, wenn man das Wort sagen kann, aber jetzt diese Fleischticken und dann kostet ja so eine Mettwurst, ich weiß, meine Mitbewohnerin hat immer so Mettwurst gegessen, die hat 90 Cent gekostet.
Ja, total krass.
Ja, ist schon krass.
Genau, und ich glaube, wir müssen halt wieder dahin kommen, dass man einfach erstmal überhaupt Produkten mehr Wertschätzung entgegenbringt, ne? Also und das einfach weg von diesem Fast Fashion, aber auch diese Lebensmittel. Ich finde zum Beispiel auch in Deutschland, wir haben leider gar nicht so eine, oder nur in Teilen so eine Kultur, dass man auch Lebensmittel wertschätzt. Und das hat natürlich auch was mit Preisen zu tun. Das ist ja auch einfach total das kranke System, dass die Produkte, die eigentlich am besten sind für die Menschen, die sie produzieren, oder auch die Tiere, dass die am teuersten sind.
Ne? Kannst du nochmal das wiederholen?
Es ist total, eigentlich spiegelt das kranke System wieder, dass die Sachen, die eigentlich die höchsten externalisierten Kosten haben, also wo eigentlich Menschen und Tiere, die das produzieren, viel mehr leiden als bei vernünftigen Produkten, dass das aber die billigsten sind.
Ja.
So, ne?
Ja.
Also diese Kosten, das ist ja...
Die spiegeln nicht nichts wieder,
sozusagen. Der Preis, den man im Laden zahlt, spiegelt nicht die Kosten wieder, die eigentlich die Gesellschaft und der Planet trägt.
Ja, ja.
Und das muss sich ändern, weil das kann echt nicht sein, dass auch gerade Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, dass die halt quasi fast wie gezwungen werden, günstige Sachen oder billige Sachen zu kaufen und sich nicht Bio-Lebensmittel leisten können.
Ja.
Und so, und das ist, also da finde ich, steckt halt auch einfach echt ein Fehler im System, wenn das, was am günstigsten für mich als Konsumentin ist, das
mit dem meisten Schmerz oder so verbunden ist.
Genau, Leid und Ausbeutung und so, ne? Das ist doch total crazy und das muss ja nicht so bleiben.
Ja, die Frage ist, wenn, also genau, die Lobbyfrage, also dass diejenigen sich nicht wehren können, es ist ja auch, das ist das Gleiche mit den Handelsstrukturen, also wer kann dafür sorgen, wenn die Wirtschaft der stärkste die stärkste Lobby hat, immer, überall, weil sie Geld bringt.
Ja.
Öffentlichkeit oder sowas, Greenpeace.
Ja, also, ne, das ist, also deswegen, aber zum Beispiel, also ich glaube, das ist ja das Schöne, ne? Einmal haben wir natürlich auch als Menschen, die jeden Tag Entscheidungen treffen über, was konsumiere ich und was konsumiere ich nicht, was kaufe ich, weil hinter jedem Produkt, was ich kaufe, steckt ja tatsächlich auch eine Produktion, ein Erzeugungsweg, steckt jemand, der entweder ausgebeutet wird oder auch einen fairen Lohn bekommt.
Ja.
So, ne? Insofern habe ich als Verbraucherin ja schon auch mehr Einfluss als man das vielleicht denkt, ne? Also am Ende des Tages gehen wir jeden Tag wählen mit unserem Geld.
Ja,
ne?
Ja.
Aber trotzdem, und das ist natürlich total wichtig, ich finde das super schlimm, dass auch zum Beispiel Julia Klöckner ja immer sagt, ja, die Verbraucher können sich ja entscheiden. Ich denke, nee, es ist dein Job, dafür zu sorgen, dass wir hier nicht zu Mittätern werden bei der Ausbeutung und Zerstörung. Ne? Insofern sehe ich schon auch tatsächlich einfach die Verantwortung bei der Politik. Aber wie du schon sagst, ist halt einfach, es ist krass, weil tatsächlich die Lobbystrukturen einfach unfassbar erfolgreich sind, ne? Und dann, das ist auch einfach manchmal frustrierend. Wir sind ja letztendlich auch Lobbyisten für die Umwelt.
Ja.
Und das ist natürlich im Vergleich zu dem, was auch einfach gerade so, was sich Agrarindustrie und, ne, und die ganzen großen Firmen und Verbände, was die da aufbringen, einfach an Ressourcen und auch Personal, da kann man dann irgendwie nicht mithalten.
Ja.
Ne? Irgendwie. Und ja, Menschen denken so, ah ja, Greenpeace ist ja cool, groß, globale Organisation, aber im Vergleich dazu fühlt man sich dann manchmal auch so ein bisschen machtlos so, ne? Und aber trotzdem, das heißt ja nicht, dass man aufgibt, sondern man muss es halt einfach weiter anprangern. Und ich finde zum Beispiel gerade total ermutigend, dass es viel mehr wirklich, finde ich, zivilgesellschaftliche Bewegungen gibt. Ich meine, Fridays for Future ist ja einfach das beste Beispiel dafür, dass einfach Menschen sagen, hey, wir wollen das nicht lange hinnehmen. Es ist unsere Zukunft und Politik handelt bitte endlich. Mhm. Und ich finde es auch total klasse, dass ein paar von den Fridays ja schon gesagt haben, sie kandidieren für den Bundestag. So, ne? Ich einfach denke,
das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja.
Nee, ich hatte es irgendwie von dem einen Jakob Lasel, ich glaube, der kommt auch aus Hamburg, mitgekriegt, dass er gesagt hat, er kandidiert für die Grünen. Die Grünen brauchen da mehr
Unterstützung.
Und ja, aber das stimmt ja auch. Ne? Also, und ich glaube wirklich, ich finde auch, wir müssen eigentlich so ein bisschen so Reclaim Politics. Ne? Wir dürfen uns das nicht länger von Lobbyisten kaputt machen lassen, weil dazu ist es auch einfach zu geil, in einer Demokratie zu leben. Bloß wenn man irgendwann nicht mehr das Gefühl hat, dass wirklich die Interessen von Menschen vertreten werden. Ne? Und ich meine, ich finde das beste Beispiel, das hat jetzt nichts mit meinem Fachgebiet zu tun, aber Andi Scheuer, unser Verkehrsminister. Ne? Ich meine, der sagt ja wirklich, stellt sich wirklich hin und sagt, es ist gegen jeden gesunden Menschenverstand, ein Tempolimit einzuführen. Mhm. Obwohl ja sogar tatsächlich, also ich meine, A, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass, dass man dadurch Menschenleben rettet. Und B, ist ja sogar die Mehrheit von der Deutschen auch dafür. Ne?
Ist das so?
Ja, ist es so. Es gibt Umfragen, dass tatsächlich die Mehrheit, ich glaube über 60% der Deutschen sagen, ja, Tempolimit würden wir zustimmen, weil wir eben auch, ne? Und das ist, also deswegen, ich glaube, teilweise sind die Gesellschaft viel weiter als was die Interessen, die Politik vertritt. Es ist einfach so offensichtlich, dass der einfach total krasse Klientelpolitik macht.
Ja. Ja.
Ne? Und ich glaube, da müssen wir raus, so, ne?
Ja,
einfach,
voll.
Ja, und auch einfach, dass Politik mittlerweile so ein schlechtes Ansehen bekommen hat, ne? Dass man irgendwie
das
ist so schmuddelig, ne? Man denkt automatisch irgendwie so an Korruption und das ist eigentlich so traurig, weil, hey, das sind ja auch einfach Menschen, die unsere Zukunft und unsere Gegenwart mitgestalten.
Ich glaube, oder aber das ist wahrscheinlich ein weites Thema.
Ja.
Nee, dass man natürlich, wenn man in der Politik also ist, kann man, man muss ja immer auch Kompromisse finden und also man kann wahrscheinlich nicht so seinen Stiefel durchziehen, wie du es tust, wenn du ein unabhängiger oder wenn, weiß ich jetzt nicht, wenn du eine Organisation bist wie Greenpeace. Ich wollte eine Frage stellen.
Ja, klar.
Wegen der Resilienz.
Ja.
Wie hast du das gemacht? Also was für Länder sind denn resilient? Also was bedeutet Resilienz in Bezug auf ein Land? Würde das, also weil du das in Bezug auf China gesagt hast, das bedeutet Resilienz diese Abhängigkeiten reduzieren oder?
Unter anderem, also ich glaube, also man kann das, glaube ich, ist ganz unterschiedlich, kann man ganz vielen verschiedenen Kontext. Bei Lieferketten würde ich wirklich sagen, dass wir tatsächlich ein bisschen gucken müssen, was können wir tatsächlich, also wie können wir wirklich auch unsere unsere Versorgung auch mit Lebensmitteln, wie kann man das auch hier sicherstellen, ne? Und das hat auch ganz viel so mit, wir sind sofort fertig, letzter Satz, Ja, genau, so ein bisschen so mit Relocalization, also dass man wirklich wieder Produktion auch einfach hier aufbaut, ne? Weil ganz viel ist es ja wirklich komplett verlagert in andere Erdteile und du hast eigentlich gar keine Kontrolle mehr dafür, ne? Und das ist man einfach ganze, zum Beispiel die USA haben ja ganz viel an Produktion einfach abgeschaltet, also da gibt es ja fast dann gar keine Firmen mehr, die
gibt
irgendwas produzieren.
Keine,
so, ne? Und das ist halt so ein bisschen gaga, dass wirklich Länder sich sehr stark abhängig machen.
Sind.
Und genau, und ich glaube da, also ich kann mir super vorstellen, dass das einfach echt ein ganz wichtiges Entwicklungsfeld ist, dass man auch überlegt, wie kann man auch zum Beispiel Landwirtschaft hierzulande, ist ja total krass exportabhängig. Okay, sorry, es war sehr interessant mit dir zu sprechen.
Dankeschön.
Danke dir.
Sorry.
Ich muss jetzt, glaube ich, auch tatsächlich hier wechseln. Achso, guck mal, die reden auch noch.
Ja. Weil irgendwo muss man natürlich anfangen.
Gott. Weggesprüht. Ja, aber ich glaube, man muss tatsächlich einfach. Kannst du mich noch hören?
Ja, ich kann dich hören. Hallo! Bist du jetzt hier?
Ich bin jetzt hier.
Ah! Achso, aber du bist nicht im Arbeit.
Nee, ich gehe jetzt rüber, genau. Hallo!
Jetzt sollen auch jemand sich eingekauft
haben. Ah, okay. Sehr gut.
Okay.